Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie heute am 11. Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich freue mich, dass Sie hier zum Gottesdienst zusammengekommen sind. Die Angst vor Corona so ein bisschen verlieren wir sehr, dass wir uns auch schon mal wieder hierher trauen. Und diesen Gottesdienst werden mitgeschalten Frau Sauer an der Orgel, die wir eben schon gehört haben, und vom Kirchenvorstand Frau Berchers und Herr Stöder. Die Lieder, die wir singen werden, sind dort vorne links angeschlagen, wenn Sie sie suchen. Und das erste, was wir jetzt singen werden, ist 165, 1 bis 3, Gott ist gegenwärtig. Zur Ewigkeit. Allein Gott in der Höhe sei Ehre und Dank für seine Gnade, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade, ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist Großfried und Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du lädst uns auch heute wieder zum Gottesdienst ein. Wir sind dankbar, dass wir uns in deinem Namen treffen können. Wir bitten dich, nimm uns an, wie wir sind, mit unserer Unzulänglichkeit und Sünde, unserer Müdigkeit und Gleichgültigkeit. Vergib uns, was uns von dir trennt. Rufe uns aus der Vergänglichkeit unseres Daseins zum Leben in dir. Höre unsere Gebete, unser Singen und Sprechen. Bewege unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, damit wir deine Liebe und Güte erkennen, deine Weisung und Stärkung erfahren. Mit der ganzen Christenheit in den verschiedenen Konfessionen weltweit preisen wir dich als das kraftvolle Wort, das der Welt wahres Leben gibt. Amen.
Die Lesung für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, Verse 9 bis 14. Da sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Amen. Gemeinsam können wir nur bekennen, an wen wir glauben und wen wir uns anvertrauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, erlitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun vom Lied 299, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
himmlischer Vater, wir danken dir inmitten deiner Gemeinde, dass wir den Sonntag haben, an dem du uns in besonderer Weise zur Sammlung rufst und mit uns reden willst. Du hast uns verheißen, dort gegenwärtig zu sein, wo wir versammelt sind, ob viele oder wenige, im Namen Jesu Christi, deines lieben Sohnes. Lass dir diesen ganzen Gottesdienst wohl gefallen. Und was wir jetzt singen, hören, verkündigen, das lass zu deinem Wort werden, mit dem du uns anredest, aufrichtest, zurechtbringst, zum Dienst an der Welt tüchtig machst. Amen. Der uns für den heutigen Sonntag verordnete Predigtext steht im Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 2, Verse 1 und 4 bis 10. Paulus schreibt: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott segne dies Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus war für damalige Zeiten ein sehr moderner und weltoffener Mensch. Er hatte für damalige Zeiten eine sehr gute Allgemeinbildung. Seine Eltern waren Juden, lebten aber außerhalb Israels, in Tarsus, einer Stadt in der heutigen Türkei. So wurde er von seinem Elternhaus jüdisch geprägt und die Sprachen Hebräisch und Aramäisch waren ihm geläufig, Muttersprachen. Andererseits, wenn er auf der Straße war und mit den Kindern spielte, da galt der Geist des Hellenismus, also da wurde Griechisch gesprochen. Eine ganz andere Kultur. Und so war er einerseits ein gläubiger Jude, andererseits ein weltoffener Bürger des damaligen Römischen Reiches. Und so brachte er die besten Voraussetzungen mit, um dann später das Evangelium von Jesus Christus weltweit verkündigen zu können. Petrus und so, die hatten das um viele schwieriger. Die stammten vom See Genezareth als schlichte Fischer, konnten kein Griechisch, aber Paulus war wirklich prädestiniert. Und so hat er sich auf der zweiten und dritten Missionsreise auch in Ephesus aufgehalten, insgesamt sogar 2 Jahre, und dort eine christliche Gemeinde gegründet, die später in der Kirchengeschichte eine bedeutende Rolle spielen sollte. Diese Stadt Ephesus war damals ein ganz wichtiges Zentrum im Römischen Reich, eine reiche Handelsmetropole mit einem florierenden Hafen und vor allen Dingen einem riesigen Tempel für die Göttin Artemis, der ein Weltwunder war und ein Touristenzentrum religiöser Art, ähnlich wie heute der Kölner Dom oder die Peterskirche in Rom. Es gab dort auch eine jüdische Gemeinde. Also es war schon in Ephesus etwas los. Und wie wir Paulus kennen, hat er dort nun mit aller Klarheit das Evangelium verkündigt. Er ging zuerst wie immer in die Synagoge der Juden. Das ging auch ein Zeitchen gut, aber dann irgendwie hat man ihn doch vor die Tür gesetzt. Und dann ging er in die öffentlichen Schulen der Griechen. Und seine Predigten, das waren Auseinandersetzungen mit dem damaligen Zeitgeist. Ob es nun die Juden waren, die Jesus als den Messias ablehnten in ihrer Mehrheit, ob es die griechischen Philosophen waren, die meinten doch, sie seien etwas zu klug für das Evangelium, oder die durchschnittliche griechische Bevölkerung, die in den Tag hinein lebte, wie das man so macht, und sich nicht allzu viel Gedanken machte über Gott und die Ewigkeit und mit ihrem Lebensstil so ganz zufrieden war. Sie alle hatte Paulus im Auge bei seinen Predigten, wenn er sich darum bemühte, alle diese Menschen für Christus zu gewinnen. Und so bildete sich dort dann ja auch eine Gemeinde, die er 2 Jahre betreut hat, bis er dann weiterzog. Er musste ja weitergehen, an anderen Stellen im Römischen Reich das Evangelium verkündigen. Das ist gewissermaßen die Vorgeschichte für diesen heutigen Predigtext. Und 10 Jahre später hat er dann diesen Epheserbrief geschrieben. Ein Sammelbrief an verschiedene Gemeinden im Umkreis von Ephesus. Und wahrscheinlich hat er damals in Rom schon im Gefängnis gesessen. Und es ist deshalb verständlich, dass er sich in einem solchen Brief unter solchen Umständen nicht mit Nebensächlichkeiten aufhält, sondern immer sofort zur Sache kommt, zum Kern des Evangeliums. Und so beginnt er diesen heutigen Predigtext mit den Worten: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ich würde sagen, das war kein schöner Anfang für einen Brief nach 10 Jahren. Wir würden heute schreiben: Wie geht's euch nach 10 Jahren? Lebt ihr noch? Hab lange nichts von euch gehört. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr fleißig zum Gottesdienst geht und so. Das wäre so unser Stil gewesen. Paulus ganz anders. Auch ihr wart tot durch eure Übertretung und Sünden. Man muss das eben aus seiner Situation verstehen. Wenn man im Gefängnis sitzt und weiß, dass das Leben in Kürze beendet wird mit Gewalt durch eine Hinrichtung, dann hält man sich nicht mehr mit Belanglosigkeiten auf, sondern kommt zur Sache. Und Paulus sah uns Menschen mit den Augen Gottes. Das lag daran, er hatte ja, wie wir wissen, diese direkte Christusbegegnung vor Damaskus. Er, der die Christen verfolgte, ihm steht plötzlich Christus gegenüber, spricht ihn an. Und damit durfte er, sagen wir mal, einen ganz kurzen Augenblick, einen Blick in die Ewigkeit tun. Und seitdem sah er alles mit den Augen Gottes. Und wie sieht Gott uns hier in Esel? Wir alle sind seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, die dann 70, 80 Jahre auf dieser Erde leben und diese Zeit nutzen sollten, im Sinne Gottes, zur Ehre Gottes, so zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und dass wir dann danach in Gottes Ewigkeit zurückgerufen werden und dann bei ihm sein dürfen, für alle Ewigkeit. Denn Gott liebt seine Geschöpfe. Er ist unser Vater. Und wir sind eben nicht einfach Zufallsprodukte der Evolution, die im Alter dann irgendwie entsorgt werden müssen, sondern wir sind Menschen, Geschöpfe Gottes, für die Ewigkeit bestimmt. So sieht Gott uns Menschen. Und so sieht Paulus uns Menschen. Und das ist immer der Hintergrund seiner Briefe. Um aber dann feststellen zu müssen, dass der Mensch sich aus dieser Vormundschaft Gottes herausgelöst hat. Er geht seine eigenen Wege, er will sein eigener Herr sein, er will selber bestimmen, was gut und böse ist. Das uralte Problem, was sich durch die ganze Menschheit, durch die Jahrtausende durchzieht. Und wenn wir an uns heute denken, noch vor 2, 3 Generationen waren wir hier auch in Esel als Ganzes viel religiöser. Wir beachteten bestimmte kirchlichen Sitten und Gebräuche. Aber heute ist unsere Gesellschaft in einem Ausmaß säkularisiert, wie wir das so in Europa wohl noch nicht gehabt haben. Und dazu diese erschreckenden Austrittszahlen. Nicht sonntags zur Kirche gehen, halten die meisten Menschen für total normal und denken sich überhaupt nichts dabei. Und da im Fernsehen, vor dem wir ja alle täglich Stunden sitzen, Kirche im biblischen Sinne praktisch nicht vorkommt, hält die nachwachsende Generation dies für normal und denkt sich überhaupt nichts mehr dabei. Der Mensch hat sich von seinem Schöpfer losgesagt. Und das ist die eigentliche Sünde, die Gott uns vorwirft, wir werden einfach gottlos. Und daran erinnert Paulus jetzt die Christen in Ephesus und sagt, auch ihr wart früher durch eure Übertretung Sünder. Ihr wart für Gott tot, bis ich euch das Evangelium gebracht habe. Paulus würde auch unserer heutigen Generation dasselbe sagen. Ihr seid kirchenfern, ihr seid gottesfern, ihr seid für Gott gestorben, ihr habt deshalb auch keine letzte ewige Zukunft. Und jetzt erinnert Paulus die Menschen in Ephesus daran, das war einmal, das ist Vergangenheit. Jetzt seid ihr Christen geworden und ihr habt zu Gott zurückgefunden. Und so schreibt er, aber Gott, der reich ist an der Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und damit ist alles gesagt. Mehr brauchte man nicht sagen. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und es würde unserer heutigen Generation gut tun, wenn sie auf diese zeitlose Wahrheit, die Paulus ja ausspricht, wieder sich besinnen würde. Auf Kirche, auf christlichen Glauben. Dass wir aus dieser selbstverschuldeten Gottesferne aufwachen, aufschrecken und uns wieder Jesus zuwenden, der uns von Gott gesandte Heiland und Erlöser. Und dann wird dieser Jesus uns auch ein völlig neues Leben schenken, der uns deutlich macht, Gott ist nicht der ferne Gott, der irgendwann mal die Erde geschaffen hat und sich seitdem zurückgezogen hat, sondern Gott ist unser himmlischer Vater, der uns liebt und möchte, dass wir zu ihm zurückfinden. Und so schreibt Paulus, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, der in seiner großen Liebe uns geliebt hat, der uns Tote mit Christus lebendig macht, aus Gnade sollt ihr selig werden. Das alles möchte Gott uns schenken. Umsonst. Ohne Leistung. Und wenn man heute mal Menschen nach dem Sinn ihres Lebens fragt, dann bringt man sie häufig so ein bisschen in Verlegenheit. Sinn des Lebens, gibt es das überhaupt? Vielleicht gutes Geld verdienen? Vielleicht mal sehr schöne Urlaubsreise machen, wie jetzt im Sommer? Gesund alt werden? 2, 3 Kinder in die Welt setzen und großziehen und sich vielleicht auch noch für das Gute einsetzen, mit Spenden und irgendwelchen Aktivitäten. Paulus gibt uns eine klare Antwort. Er sagt, nehmt Gottes Geschenk an, nehmt Jesus als euren Herrn und Heiland an, lasst eure Sünden euch durch Christus vergeben und werdet dadurch Gottes Kinder. Und das beginnt dann schon in diesem irdischen Leben. Und nach dem Tode werden wir dann auch Gottes Herrlichkeit erleben. Und dann, liebe Hesler, verändert sich unsere Lebensgrundeinstellung. Der normale Mensch, das geht uns allen so, ist auf seinen Vorteil aus, dass er nicht zu kurz kommt. Das ist einfach der natürliche, menschliche Selbsterhaltungstrieb. Er ist Mittelpunkt. Was er will, das muss verwirklicht werden. Und wir wissen, wie viel Streit dadurch entsteht, bis hin zu Kriegen unter den Völkern. Natürlich gibt es auch selbstlose Menschen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, etwa durch Spenden in Katastrophenfällen oder durch konkrete Hilfeleistungen. Aber grundsätzlich ist der Mensch immer sich selbst der Nächste. Aber in dem Moment, in dem ich Christus als mein Herrn und Heiland annehme, ist plötzlich Gott das Wichtigste in meinem Leben. Und dann versuche ich, in der Nachfolge Jesu zu leben, so wie er es in seinen Gleichnissen und in seinem Leben in der Bergpredigt uns das vorgelebt hat, dass wir das versuchen nachzuvollziehen. Das klappt natürlich nicht immer. Wir haben Rückschläge. Aber die Marschrichtung, das ist entscheidend, wo es hingeht, die muss stimmen. Als Paulus, der wie gesagt die Christen verfolgt hat, als Messer geliefert hat, dann seine Christusbegegnung mit Jesus hatte, hat er sich erstmal ein paar Tage in ein Haus zurückgezogen, um sich zu besinnen. Und dann begann er seine rastlose Tätigkeit als Missionar. Kreuz und quer zog er durch das damalige römische Reich, predigte, gründete Gemeinden, schrieb Briefe wie den Epheserbrief. Dafür wurde er dann verhöhnt, verspottet, verprügelt, inhaftiert und schließlich umgebracht. Es fand bei Paulus eben eine totale Existenzveränderung statt. Aus dem Saulus wurde ja, wie wir wissen, ein Paulus. Natürlich ist das ein Extremfall, aber Hunderttausende von Menschen in der Christenheit haben das auf ihre Art versucht, auch nachzuleben. Eine Bekannte von mir, die leider jetzt kürzlich gestorben ist, war Diakonisse und hat ihr ganzes Leben in Afrika zugebracht, auf einer vollkommen entlegenen Missionsstation im dortigen Hospital, und hat Hunderttausenden von kranken Schwarzen helfen können. Außenstehende würden sagen, das arme Mädchen hat nichts vom Leben gehabt. Keine Familie, kein eigenes Haus, keine Urlaubsreisen. Sie aber sah das völlig anders. Sie hat einfach in der Nachfolge Jesu gelebt. Natürlich können wir das nicht nachmachen so einfach. Vielleicht der eine oder andere, aber als Ganzes so nicht. Aber wir können in unserem Leben Akzente setzen, an denen deutlich wird, Christus ist mein Herr. Und dazu gehört beispielsweise ganz einfach der sonntägliche Kirchengang. Ist das denn so unmöglich, dass man sonntags zur Kirche geht? Also ein Punkt so. Dann, dass wir täglich eine Gebetszeit haben, wo wir ganz ruhig werden und mal unser Leben bedenken, was so heute gewesen ist und was uns wichtig ist, und Gott das anvertrauen und bitten, dass er uns da weiterhilft. Und dass man vielleicht ein Andachtsbuch hat, wo man jeden Tag mal so eine Seite liest oder so einen Abreißkalender. Und dadurch verändert sich ganz langsam unser Leben und wir leben dann in der Nachfolge Jesu, und ich garantiere euch, man fühlt sich wohl dabei, man ist dankbar. Und so sagt Paulus am Ende unseres Textes, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt 345 auf meinen lieben Gott, Strophe 1 bis 5. 345. Thank you.
Ich verlese jetzt die Abkündigung für den 11. Sonntag nach Trinitatis, 15. August 2021. Herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Pastor Arne Huh, Dieter Stöter, Frau Sauer, vielen Dank. Heute fördern wir mit unserer Kollekte die diakonische Familienhilfe. In einer Erklärung heißt es dazu: Alleinerziehen und Arbeitslosigkeit sind häufig die Ursache, in Armut zu geraten. Familien mit mehreren Kindern und alleinerziehende Mütter und Väter sind besonders von Armut bedroht und leiden unter den Folgen der Pandemie. Leidtragende sind oft die Kinder. Unsicherheit in Erziehungsfragen und unzureichende Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags belasten die Familien zusätzlich. Die diakonische Familienhilfe setzt sich für von Armut bedrohte Familien ein. Die Kollekte 2019 für diesen Zweck erbrachte in unserer Landeskirche 71.699,38 €. Die Spenden in den Opferkästen im Durchgang zum Turm kommen auf der Kanzelseite den Angeboten für Kinder und Jugendliche zugute. Spenden im Opferkasten auf der Taufsteinseite sind für diakonische Zuschüsse und Aufgaben bestimmt, wo es am nötigsten ist. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 22. August um 10.30 Uhr in unserem Gemeindegarten bei Regen hier in der Kirche mit Pastor Ingo Bernhard Behrens. Bitte merken Sie sich den Sonntag besonders. Wir werden uns am 22. August von Pastor Ingo Bernhard Behrens aus seinem Gastgottesdiensten hier in der Kirchengemeinde verabschieden. Er hat sich auch besonders um Personalien gekümmert, also um Trauerfeiern, um Beerdigungen, um alten Geburtstage. Hat uns da einen wertvollen Dienst geleistet und wir werden uns in dieser Form am nächsten Sonntag von ihm verabschieden, weil wir bald wieder eine Pastorin haben. Vielen Dank.
331, 1 und 2, 10 und 11. Thank you.
Lasst uns beten zu dem ewigen und allmächtigen Gott. Lasst uns ihn bitten, dass er unserer zerrissenen und friedlosen Welt Frieden schenke und dass er sich der Länder und Völker erbarme, in den Unruhen und Kriege toben. Lasst uns auf unser eigenes Volk bitten, dass Gott uns bewahre vor satter Gleichgültigkeit und müder Hoffnungslosigkeit. Lasst uns bitten für die Staatsmänner und Politiker in aller Welt, dass Gott ihnen in den schweren Verantwortungen, die sie tragen, weise Gedanken schenke, die zum Frieden führen und die Freiheit und das Recht bewahren helfen. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für unsere Kirche, für Pastoren und Theologen, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden und in seiner Kraft predigen, trösten und nach der Wahrheit Gottes forschen. Lasst uns beten für die Gemeinden, dass sie durch ihr Leben Zeugnis geben vom Evangelium und nicht nachlassen in der Fürbitte und im Dienst für die Welt. Lasst uns darum beten, dass die Christen in aller Welt Verbindung miteinander bekommen und einig werden im Glauben und in der Liebe. Lasset uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für die Menschen, die hungern müssen, die unter Entbehrung leiden, die von Katastrophen heimgesucht werden, um das Elend, das durch Corona entstanden ist und durch Naturkatastrophen, dass all diese Menschen Hilfe finden und dass wir, die wir alles reichlich haben, mit unserer Hilfe nicht nachstehen, sondern bereit sind, mit denen zu teilen, die zu wenig haben. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Und lasst uns auch beten für die Einsamen, um die sich niemand kümmert. Für die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lasst uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen auch in unserem Dorf. Für die Kranken und für die Sterbenden. Dass Gott ihnen allen beistehe mit seinem Trost und seiner Kraft. Und dass wir erfahren, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Wir wollen nun gemeinsam das Gebet unseres Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied 170, 1 bis 3. Komm, Herr, segne uns. behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.